Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, Jesus Christus, wir sind hier zusammengekommen, um deinen Weg ans Kreuz mitzugehen. Und wenn wir darüber nachdenken und uns gesagt sein lassen, was du für uns getan hast, dann ja, merken wir immer wieder, wie wir stocken, wie wir nicht begreifen können, wie wir mit unseren Gedanken nicht hinterherkommen, was du getan hast für uns und an uns. Darum bitten wir dich, dass du selber ja, uns ins Herz sprichst und ins Herz legst, wer du für uns bist. Und was das ganze Geschehen von Karfreitag und Ostern für uns persönlich bedeutet, für einen jeden und eine jede von uns. Umfange du uns mit deiner Güte und mit deiner Nähe. Sei du bei uns und segne uns. Amen. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus oft dort mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kajaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kajaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Kajaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Ihr Lieben, diese Notiz ist einer der entscheidenden Hinweise in der Passionsgeschichte, um zu verstehen, was es mit dem Sterben Jesu auf sich hat. Aber leider überliest man so eine kleine Notiz schnell einmal. Dabei ist gerade beim Evangelisten Johannes jedes Detail wichtig. Bewusst verweist der Evangelist gleich zu Beginn der Passion zurück auf einen Ausspruch des Hohenpriesters Kajaphas am Ende der Lazarusgeschichte in Johannes 11. Und diese Rückblende zeigt uns, wie wir alles, was dann folgt, richtig verstehen. Ich lese uns Johannes 11, die Verse 47 bis 52. Da, also nach der Auferweckung des toten Lazarus durch Jesus, beriefen die Oberpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stadt und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen: Ihr versteht nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser ist für euch, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes in eins zu sammeln. Soweit diese Rückblende, auf die der Evangelist Johannes hier zu Beginn der Passion verweist. Kaiaphas, seines Zeichens Hohepriester, war der eine und einzige in Israel, der einmal im Jahr in Gottes greifbare Gegenwart treten durfte, um im Allerheiligsten, im Tempel, das Opferblut zu verspritzen. Aufgrund dieser außerordentlichen Nähe zu Gott galt der Hohepriester während seiner Amtszeit als prophetisch begabt. Durch Gottes Vorsehung sagt Kaiaphas hier die Wahrheit, ohne zu wissen, was er da eigentlich sagt. Und damit erinnert der Kaiaphas an Bileam, den Seher aus dem Alten Testament. Der war ja einst gerufen worden, um das Volk Gottes zu verfluchen. Und er kam auch, der Bileam, und konnte aber nur sagen, was Gott ihm eingab. Und so segnete er das Volk Gottes, anstatt es zu verfluchen. Letzten Endes sagte Bileam sogar das Kommen Jesu voraus. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Bileam, der eigentlich fluchen sollte, versprach Segen. Ein unfreiwilliger Prophet sagt die Wahrheit. Und so hat Gott immer wieder Menschen berufen und beauftragt, seine Wahrheit auszusprechen, selbst wenn sie es nicht wollten. In einem berühmt gewordenen Wort macht Martin Luther deutlich, worauf es in der Sache ankommt und was der Prüfstein der Wahrheit ist. Luther sagt, was Christum nicht lehrt, das ist nicht apostolisch. Das heißt, das ist nicht die Wahrheit. Wenn es gleich St. Petrus oder St. Paulus lehrete. Wiederum, das, was Christum predigt, das ist apostolisch. Wenn es gleich Judas, Hannas, Pilatus und Herodes täte. Mit anderen Worten, die Christuswahrheit bewahrheitet sich selbst. Sie hängt nicht an dem, der sie ausspricht. Entscheidend ist nur, dass sie gesagt wird. Und darum kann selbst das Wort des Hohepriesters Kaiaphas Wort Gottes sein, wahre Prophetie. Denn dieses Wort, das Kaiaphas da ausspricht, redet zutreffend von Christus, der ja allein die Wahrheit ist. Und Kaiaphas hat im Grunde eben recht, wenn er sagt, ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Der Evangelist Johannes rückt dieses Wort sogleich ins rechte Licht. Das sagte Kaiaphas nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, nicht nur für Israel, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes in eins zu sammeln. Dieses Wort am Ende der Lazarus-Geschichte zeigt, damit Lazarus leben kann, geht Jesus den Weg ans Kreuz. Damit du leben kannst, ging Jesus ans Kreuz. Das ist der wahre Sinn des Sterbens Jesu. Er starb für das Volk, für Israel und für alle Kinder Gottes in der ganzen Welt. Dieser eine für uns alle. Und was der Evangelist hier aus der Rückschau erklärt, Das weiß er auch nicht aus sich selbst. Das weiß er nur vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist leitete die Jünger nach Ostern in alle Wahrheit und enthüllte ihnen, was sie ohne das Licht von Ostern weder verstanden hatten noch verstehen konnten. Der Heilige Geist enthüllte auch den wahren Sinn der für sich genommen ja durchaus zweideutigen Kajaphas-Prophetie. Denn wie ist dieses Einer für alle eigentlich gemeint? Dieser blinde Seher und unfreiwillige Prophet Kajaphas versteht es offenbar so: Besser, wir töten Jesus und entledigen uns damit des Störenfriedes, als dass er weiter sein Unwesen treibt und der Aufruhr die Römer auf den Plan ruft, die uns dann Volk, Land und Tempel wegnehmen. Besser, dass einer stirbt, als dass wir alle draufgehen. Ist Jesus weg, dann sind wir den Unruhestifter los und damit sind wir fein raus. Kajaphas wägt ab. Welcher Kollateralschaden ist größer? Man nennt es heutzutage Realpolitik. Kajaphas zufolge hat das Sterben Jesu offenbar den Zweck, das Sterben der anderen zu verhindern. Jesus soll ersatzweise sterben, als eine Art Sündenbock oder als ein Bauernopfer. So versteht Kajaphas dieses Einer für alle. Es ist ausschließlich gemeint. Jesus stirbt, damit die anderen nicht sterben. Ihr Lieben, aber wenn es so wäre, dann wäre das Sterben Jesu keine Erlösung für uns. Und deswegen versteht das Neue Testament diesen Satz ganz anders. In Jesu Sterben sind wir mit eingeschlossen. Du und ich. Jesus Sterben war ein Sterben für uns. Das meint ein Sterben dir und mir zugut. Jesus starb weder für seinen Vater noch für Himmel, noch für Hölle, Tod und Teufel. Jesus starb für uns. Und wir sind da eben nicht irgendwie außen vor, sondern mittendrin. Darin besteht das heilsame Geheimnis des Sterbens und der Auferstehung Jesu. Beides, sein Sterben und seine Auferstehung, ist von Anfang an, von vornherein, auf dich bezogen und auf dich ausgerichtet. Du bist darin eingeschlossen, eingezeichnet in dieses Sterben und in diese Auferstehung. Jesus Sterben ist eben nicht, wie Kajaphas meint, ein ausschließliches Sterben, sondern ein einschließliches, uns einschließendes Sterben. Jesus Sterben ist dein Sterben. Und darum, und auch nur darum, ist seine Auferstehung auch dein Leben. Jesus starb nicht, um uns vor dem Tod zu bewahren. Er starb, um uns durch den Tod hindurch ins Leben zu führen. Darin vollzog sich das Gericht. Das heißt, unsere Zurechtbringung, das meint richten, zurechtbringen, unsere Neuausrichtung auf Gott. Jesus starb für uns, damit wir nicht gottlos sterben und damit endgültig für alle Ewigkeit im Tod bleiben. Sterben müssen wir sowieso, weil wir alle ausnahmslos unter der Sünde sind und unweigerlich dem Tod ein Heimfall fallen. Da kann sich keiner von uns rausnehmen. Jesus starb für uns und wir mit ihm, damit wir nicht in dem Tod bleiben. Er starb, um uns aus dem Tod zu befreien. so wie er selber ja den Tod nicht umging, sondern aus den Toten auferstand. Ihr Lieben, Karfreitag und Ostern ist ein einziges Geschehen. Es ist ein und dasselbe Ereignis von zwei Seiten her betrachtet. Karfreitag und Ostern gemeinsam ist der Durchbruch durch den Tod hindurch ins Leben. Es ist neues, ewiges Leben aus dem Tod. Der Tod wird also nicht ausgeblendet. Er wird niedergerungen, er wird überwunden. Christus ist der Sieger. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das heißt, das Leben, das Jesus ist, ist Leben aus dem Tod. Und dieses Geheimnis des Sterbens Jesu enthüllt uns der Evangelist Johannes, wenn er sagt, dass Jesus für das Volk starb. Noch deutlicher macht der Apostel Paulus, was es mit dem Sterben Jesu auf sich hat. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14, schreibt Paulus, die Liebe Christi drängt uns, da wir das erkannt haben. Einer ist für alle gestorben. Also sind alle gestorben. So steht's dort. Für uns, das heißt, beziehungsweise heißt vor allem mal nicht, er statt uns, sondern es heißt, wir mit ihm. Und im Galaterbrief bekennt Paulus, ein mit Christus Gekreuzigter bin ich. Das heißt, Jesu Tod am Kreuz war zugleich mein Tod. Paulus sieht sich mit Christus am Kreuz auf Golgatha hängen. Nicht, Gott sei Dank, Christus, ich nicht, sondern ich hing da mit dran und mit drin. Nur darum kann Paulus dann auch den nächsten Satz sagen, darum lebe jetzt nicht mehr ich. Ja, weil ich ja gestorben bin mit Christus, sondern Christus lebt in mir. Und wie kommt Paulus eigentlich darauf? Weil Gott ihm gezeigt und der Heilige Geist ihm ins Herz geschrieben hat, dass der Sohn Gottes mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Darin besteht die überwältigende und lebensverändernde Gnade Gottes. Jesus ist der für uns Gottes, in dem unser Schicksal ein für allemal zu unseren Gunsten entschieden ist. Jesus ist das große und unbedingte Ja Gottes zu uns, zu dir. Und darum steht hier am Beginn der Passion in Johannes 18 dieses wegweisende Wort, Kajaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte, es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Mit dieser Brille sollen wir die Passionsgeschichte lesen. Nur so verstehen wir Karfreitag recht. Und wenn wir jetzt Jesu Weg an das Kreuz weiterverfolgen, dann lasst uns das stets vor Augen haben. Das war nicht einfach der Weg Jesu, mit dem ich erstmal nichts zu tun habe. Seine Sache. Es ist von Anfang an und von vornherein dein Weg mit ihm und in ihm. Jesus trat in deine Fußstapfen und du in seine. Auf dem Weg nach Golgatha geschah völlige Identifikation, völliges Einswerden. Und das meint der theologisch aufgeladene und oft auch falsch verstandene Begriff Stellvertretung. Stellvertretung meint, was der Begriff eigentlich sagt. Jesus trat an deine Stelle. Nicht ersatzweise, ausschließend, sondern dich umfangend und in sein Geschick hineinziehend, dich einbeziehend. So wie Jesus und der Vater von Ewigkeit her eins sind, so machte Jesus dich mit sich eins. Am Kreuz wurde Jesus in wirklich allem uns gleich, damit wir ihm in allem gleich werden. So undenkbar und so anstößig das auch ist und zu allen Zeiten war. Das heißt aber, alles, was mit Jesus geschah, geschah zugleich und in einem an dir ganz persönlich. Jesus, der Sohn Gottes, machte deine Geschichte zu seiner Geschichte, damit seine Geschichte deine Geschichte wird. Jesus Sterben war zugleich und in einem dein Sterben. Paulus meint es ganz ernst und ganz wörtlich. Er tut nicht nur so, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Seit Golgatha ist dein Leben in Christus verankert. Dort am Kreuz hat Gott dich mit Christus eins gemacht. Jesus ist nicht einfach auf gut Glück gestorben, sozusagen für alle und keinen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Jesus starb von vornherein und mit voller Absicht für ganz konkrete Menschen, für die Seinen, für dich. Als Jesus ans Kreuz ging, da hatte er dich im Blick. Als Jesus sein Kreuz nach Golgatha trug, und bei Johannes lesen wir, er trug es selber bis zum Ende, da trug er dich auf seinen Schultern. Als Jesus starb, da bist du mit ihm gestorben. Da nahm er dein altes, vergängliches und verpfuschtes Leben mit in seinen Tod und er ließ dieses Leben dort und begrub es dort. Deckel drauf. Als Jesus aus den Toten auferstand, da hat er den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. So lesen wir es in 1. Timotheus 1, Vers 10. So wie Jesus Sterben dein Sterben war, so ist auch sein Leben jetzt dein Leben. Wen Christus so mit sich eins gemacht hat, der kommt folglich nicht ins Gericht, sondern er ist schon aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. So sagt es Jesus in Johannes 5, Vers 24. Und ihr Lieben, das ist das Evangelium von Karfreitag und Ostern. Die frohe Botschaft vom Sterben und der Auferstehung Jesu, die beide für uns, für dich und für mich geschehen sind. Ihr Lieben, Jesus ist kein Coach oder kein Trainer, der da irgendwo am Spielfeldrand, am Seitenrand steht und uns von außen motiviert und gute Ratschläge gibt, die wir unsererseits dann irgendwie umsetzen müssen. Jesus steht selber auf dem Platz als der Stellvertreter. Er steht an deinem Platz. Er steht da, wo du stehst oder von mir aus auch gerade sitzt. An deiner Stelle. Dort wurde er eins mit dir und darum du eins mit ihm. Das ist die wahre, die göttliche Stellvertretung. Und darum und insofern gilt einer für alle. Dieser eine, Gott von Art, steht für uns alle. Weil Jesus nicht einfach ein Mensch war wie du und ich, sondern der Sohn Gottes. Darum hat sein Leben diese alles umfassende, dich rettende Wirkkraft. Ein anderes Leben hätte diese Kraft nicht. Ein Mensch wie du und ich kann nie und nimmer für einen anderen stellvertretend einstehen. Wir behaupten das zwar manchmal, aber wir können es eigentlich nicht. Das kann nur Gott. Und er hat es getan. Aus tiefster, unergründlicher, ewiger Liebe zu dir. Und das ist das ja wirklich anbetungswürdige Geheimnis von Weihnachten, Karfreitag und Ostern. Und damit wollen wir nun die Passionsgeschichte weiter verfolgen. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Passahlamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit?
Nachdem Pilatus das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu
ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Passafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden, und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch hinaus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch. Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien: Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Lithostrotos auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Passafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Seht, euer König. Sie aber schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht, der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Jesus, das große und unbedingte Ja Gottes, sagt Ja zu dir. Christus ist der für uns Gottes, der Fürsprecher, das Bindeglied zwischen Gott und uns. Als Mittler vermittelt er uns Gottes ewiges Leben und teilt es uns wirksam mit. In Christus ist die ewige Liebe des dreieinen Gottes wirklich und wirksam zu uns gekommen. Durch den Heiligen Geist ist sie in unsere Herzen ausgegossen. Um uns bei sich zu halten und uns in sich zu bewahren, hat Christus sein Mahl gestiftet. Das Mahl des Herrn ist lebendiger Ausdruck der immerwährenden Verbindung mit ihm, unserem Herrn und Heiland. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, in der er dahingegeben wurde, Brot dankte, brach es, gab es den Jüngern und sagte: Das ist mein Leib, das tut zum Gedenken an mich. Und in gleicher Weise nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zum Gedenken an mich. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Und weil das gilt, von Christus selber zugesagt, von seinen Aposteln bezeugt, darum sei getrost. Der allmächtige Gott hat sich über dich erbarmt. Durch das heilige Leiden, Sterben und Auferstehen seines lieben Sohnes, Jesu Christi, unseres Herrn, hat Gott dich zu seinem Kind gemacht. Er hat dein vergängliches Leben vertilgt und ein neues Leben aus der Taufe gehoben. Und das gilt, so wahr Christus hier und heute seinen Leib und sein Blut mit dir teilt. Und darum lasst uns auf Gottes wunderbare Zusage vertrauen und mit Glauben darauf antworten. Wenn wir Brot und Kelch empfangen und miteinander teilen, dann bezeugen wir öffentlich: Jesus ist mein Herr und mein Gott. Ihm allein gehöre ich im Leben wie auch im Sterben. Wir wollen gemeinsam beten, wie wir um Jesu Willen beten dürfen und beten sollen. Und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn seine ganze Hoffnung setzt. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch nie jemand bestattet worden war. wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Ich darf zum Ende des Gottesdienstes noch ganz herzlich einladen zum gemeinsamen Ostergottesdienst am Ostersonntag um 10 Uhr in der Stephanskirche, gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde. Und so geht in diesen Karfreitag mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So segne dich Gott, der Allmächtige und der Barmherzige und der dich lieb hat, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.